Liebe Geschwister, die Zeiten könnten unterschiedlicher nicht sein. Der graue November, wo nach der Zeitumstellung die Dunkelheit über unseren Alltag je hereinbricht, kaum dass der Feierabend begonnen hat. Der Nebel hat sowieso den ganzen Tag in einen dunklen Schleier gehüllt. Es ist kalt und ungemütlich, Herbstströme, Stürme brechen herein. Und dann der Advent. Auf einmal tauchen überall Lichterketten auf, die Dunkelheit bekommt einen besonderen Reiz, als Hintergrund einer einzigartigen Stimmung, auf die man das ganze Jahr gewartet hat. Die kulinarischen Reize, die vielfältigen Bräuche machen den Alltag abwechslungsreich. Jedes Adventstürchen macht jeden Tag zu einer neuen Überraschung. Der November und der Dezember, sie sind sich eigentlich ganz nahe von der Jahreszeit mit ihren kalten, kahlen Merkmalen sehr ähnlich. Und doch sind sie völlig anders und bringen ein total anderes Lebensgefühl bei uns zum Schwingen. Diese merkwürdige Nähe und doch totale Unterschiedlichkeit erlebe ich in der Vorbereitung der Gottesdienste in diesen Monaten je länger, je mehr als total verwirrend. Da ist das Ende des Kirchenjahres, wo Tod und Vergänglichkeit im Raum stehen, das Ende der Welt, Untergang und Gericht im traurigen November. Und da ist der Anfang des Kirchenjahres, der Advent, wo wir froh gestimmt auf Weihnachten zugehen, uns auf die Geburt des Kindes, des Retters und Erlösers freuen. Aber wenn wir es recht betrachten, welche Texte am Ende des Kirchenjahres im Mittelpunkt stehen und welche im Advent, fällt auf, November, Dezember, eigentlich sind sie identisch. Der heutige Predigtext, die apokalyptische Endzeitrede Jesu, kann gut und gern auch zum Volkstrauertag passen, wo das Gericht das Evangelium und der rote Faden darstellt. Anfang und Ende des Kirchenjahres blicken im Grunde auf ein und dieselbe Sache, das Ende der Welt und das endzeitliche Wiederkommen von Jesus. Die Sache ist dieselbe, nur die Betrachtungsweise ist unter anderen Vorzeichen. Blicken wir vom Ende oder vom Anfang her auf die Ewigkeit? Und dasselbe Phänomen haben wir auch bei der Geburt und beim Tode des Menschen. Jemand geht auf die Ewigkeit zu und fragt sich, was kommt nach diesem Leben? Jemand tritt ins Leben und ist auf einmal da. Man fragt, wo kommt der her? Vor diesem Leben. An den Grenzen des Lebens, bei Geburt und Tod, werden wir auf einmal mit derselben Frage konfrontiert, der Frage nach der Ewigkeit. Und wie verhalten sich Zeit und Ewigkeit zueinander? Ein und dieselbe Frage aus einem jeweils anderen Lebensgefühl herausgestellt. Einmal der Wehmut des zur Neige gehenden Lebens oder der Freude des neu aufbrechenden Lebens. An den Grenzen des Lebens stellt der Mensch die Sinnfrage, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Ich sage oft immer so, im Lauf des Lebens hat der Mensch keine Zeit, darüber nachzudenken. Da hat man so viel zu tun mit Ausbildung, Familie, Beruf und Fortbildung. Über den Glauben, wer kommt eigentlich sonst in die Kirche, wenn es vielleicht nicht gerade das Lutherhaus ist? Alte Menschen und Kinder, sonst sind die Kirchen leergefegt. Aber das ist was Natürliches. Weil das die Punkte im Leben sind, wo man ins Fragen kommt. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ich gehe doch mal in die Kirche, um Antwort zu kriegen auf diese Fragen. Warum bin ich eigentlich da? Was soll das Ganze? Die Frage nach dem Woher und Wohin, wo liegt von allem der Sinn, ist die Frage nach meiner Berufung hier auf Erden, nach meiner Mission, meinem Auftrag, dem Zweck meines Daseins. Auch das Ende und der Anfang vom Kirchenjahr beschäftigen sich mit der Sinnfrage, mit den Vorzeichen des Lebens, mit dem Rahmen unseres Daseins. Woher, wohin, wozu? Ja, muss man sich damit beschäftigen, mag vielleicht mancher fragen. Man kann doch einfach das Leben genießen und geht hinein und lässt es mal auf sich zukommen, mal sehen, was da kommt. Ich werde schon irgendwie durchkommen. Nein, das Leben als Ganzes, aber man kann es sogar aufschlüsseln auf jeden einzelnen Lebensbereich. Jeder Lebensabschnitt fragt auch nach dem Woher, Wohin und Wozu. So ist es immer wieder. Wenn ich nicht weiß, wozu ich hier auf Erden bin, wozu ich zur Ausbildung eigentlich hier zum Studium nach Jena gekommen bin, dann verliere ich mich in der Fülle der Möglichkeiten, greife mir das nächstbeste Ziel heraus, verrenne mich darin und verliere dann aus dem Blick, wozu ich eigentlich da bin. Gegenüber den ganz unterschiedlichen weltanschaulichen Entwürfen der Religionen und der Philosophien schlägt der christliche Glauben an den Grenzen des Kirchenjahres klare Schneisen. A. Die Welt stammt nicht vom Teufel, sondern sie ist göttlich. B. Sie ist korrumpiert, beschädigt, zum Teil in sich zerstört. Aber C. Gott will sie wieder heilen. Ostern hat dieser Prozess angefangen und er setzt sich durch schlimme Widerstände hindurch, bis D. am Ende der Welt Gott wieder alles in allem sein wird und er die Welt mit sich, dem Schöpfer, wieder versöhnen wird. Das Ende des Kirchenjahres und der Advent sagen uns, in genau diesem Prozess findet dein Leben statt, zwischen dem ersten und zweiten Kommen Gottes auf die Erde. Paulus hat dafür eine Weltzeitlehre entwickelt. Er sagt, wir leben noch in der Weltzeit der vom Sündenfall zerstörten Welt, aber wir leben auch schon in der neuen Weltzeit der Gottesherrschaft, die Jesus gepredigt hat, mit Zeichen und Wundern besiegelt und durch seinen Tod letztlich herbeigeführt hat. Diese beiden Wirklichkeiten, die überlappen sich allerdings. Die eine Weltzeit ist schon da, die andere ist noch nicht da, aber ist auch schon da. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Und er lädt uns ein, durch sein Wort die Welt richtig zu verstehen. Damit wir uns nicht in den Schönheiten dieser Welt verlieren und abhängig werden. Und wir sollen uns auch nicht vor der Welt mit ihren Herausforderungen fürchten, sondern die Welt als Gotteswelt lieben und gestalten. Und zugleich über diese unvollkommene Welt hinaus unseren Blick richten auf das Ziel, zu dem Gott uns berufen hat. Was kann das Ziel sein? Auf alle Fälle nicht, dass ich unbedingt hier auf Erden Millionär sein müsste oder eine CO-frei, emissionsfreie Atmosphäre schaffen müsste, sondern Gottes Ziel mit uns ist, gegenüber Gottes zu sein, seine Kinder, die in seinem Namen handeln. Nicht, damit wir den Himmel auf Erden errichten, sondern damit wir in Gott zur Ruhe kommen, in seiner Ewigkeit, die er erschafft. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, gegenüber Gottes sein. Das ist der Rahmen unserer Lebensgeschichte. All das Auf und Ab unseres Lebens sind Gottes Wege oder Umwege mit uns, damit er mit uns zu seinem Ziel kommt, sein Gegenüber zu werden. Advent gibt mir die Antwort auf die Grundfrage, warum ich hier auf der Welt bin. Worauf warte ich eigentlich? Was erwarte ich eigentlich von diesem Leben? Was muss passieren, damit mein Leben erfüllt sein kann? Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Gottes Wort gibt uns die Mission unseres Lebens vor. Unsere Lebensreise führt zu ihm. Oder auch umgekehrt, seine Himmelsreise führt Gott auf die Erde zu mir. Woher, wohin, wozu in meinem Leben, dass unser Herz im letzten und tiefsten in ihm zur Ruhe kommt. Die Worte Jesu sind wichtig zur Orientierung in unserem Leben. Deshalb sagt Jesus, meine Worte werden nicht vergehen. Orientiert euch daran und passt auf, dass euch der Rahmen nicht verloren geht, wozu ihr auf der Welt seid. Wir brauchen immer wieder in der Vielfalt des Lebens die Worte, die in der Fülle der Möglichkeiten das Richtige auf die Tagesordnung setzen. Wenn ich am Start eines Laufes stehe, auf welche Worte höre ich? Sind die Schuhe auch fest genug geschnürt? Wer wird wohl in der Zuschauerloge sitzen und jetzt auf mich herabsehen? Ist das Wetter heute eigentlich optimal? Oder höre ich auf die Worte, auf die Plätze, fertig, los? Jesu Worte möchten uns die Mission unseres Lebens vorgeben. Und hinter seinen Worten steht er auch selber als Person. Es geht nicht nur darum, seinen Worten zu trauen, sondern darum, uns ihm anzuvertrauen. Er will das Ziel der Geschichte meines Lebens sein. Gegenüber Gottes zu sein, ist der Rahmen unserer Lebensgeschichte. All das Auf und Ab unseres Lebens sind Gottes Wege mit uns, dass wir sein Gegenüber werden. Weihnachten ist ein sehr eindrückliches Symbol dafür. Gott wird klein und kommt zu uns in den letzten Winkel unserer Welt und unseres Lebens, damit er bei uns im letzten Winkel unseres Herzens zu Hause ist. Gegenüber Gottes zu sein, ist aber nun nicht nur der Rahmen für meine Lebensgeschichte, sondern auch der Rahmen für die große Weltgeschichte. Das machen die gigantischen Bilder der biblischen Apokalypsen und Endzeitszenarien deutlich. Die Himmel kommen ins Wanken, das Universum gerät aus den Fugen, die Welt vergeht, dem Menschen wird Himmelangst und Bange. Und was passiert? Was passiert? Nicht der Weltuntergang. Advent. Gott kommt mit der Geschichte der Völker und des Universums zu seinem Ziel, indem er in den Wolken des Himmels erscheint, indem er zu den Menschen kommt. Apokalyptische Texte gibt es viele, das ist einfach eine literarische Gattung. Die gab es im Judentum, in der Antike, aber die gibt es auch in unseren heutigen Tagen, in der Umweltbewegung, bei den Grünen, in der Pegida-Bewegung, in vielen anderen Strömungen. Immer geht es um diese apokalyptischen Texte, wo der Untergang der Welt befürchtet oder heraufbeschworen wird. Christliche Apokalypsen unterscheiden sich davon im Zielpunkt ihrer Problemschilderungen. Das Ziel ist nicht der Untergang, das Ziel oder ja, nicht nur der Untergang oder radikale Forderungen, dass wir jetzt unbedingt selbst die Welt retten müssen, sondern dass in den Wolken des Himmels der Menschensohn erscheint. Das heißt, Jesus Christus als Herr der Geschichte, dem die Entwicklungen nicht entgleiten, sondern der über allem steht und letztlich den Frieden bringt. Den Frieden in die Welt, den Frieden in den Herzen und den Frieden zwischen Gott und Mensch. Advent ordnet unsere Lebensgeschichte und die gesamte Weltgeschichte in seine Grundkoordinaten ein, in seinen Rahmen zum Verstehen dieser Welt. Advent, ursprünglich Fastenzeit, weil der Mensch über das Grundlegende woher, wohin, wozu seines Lebens nachdenkt, aber nicht nur seines Lebens, sondern auch der ganzen Weltgeschichte. Diese großen Fragen, die eignen sich eigentlich nicht, sind viel zu schade, um bei Lebkuchen und Stollen und Weihnachtsmarktgedudle so nebenher bedacht zu werden. Weil diese großen Fragen des Lebens nämlich mein kleines Leben sortieren und ordnen bis hinein in meinen Alltag hinein. Und trotzdem hören wir diese Geschichte und nehmen die Anregung mit, dass wir in diesen geschäftigen Tagen zwischen Lebkuchen und Weihnachtsstollen diese Fragen bedenken, wo komme ich her? Aber wie gesagt, auch bis hinein hat das Konsequenzen in meinen Alltag. Und das spricht Jesus an, indem er sagt, achtet auf die Zeichen der Zeit. Denkt an den Feigenbaum. Wenn wir das lesen, dann denken wir meist daran, wie der Ost-West-Konflikt in einem atomaren Inferno enden könnte und wie man die Zeichen der Zeit vorher deuten muss. Oder wie der Nord-Süd-Konflikt zum Untergang des Abendlandes führen wird. Oder wie die Umweltzerstörung und Erderwärmung das Leben auf dem ganzen Planeten eines Tages auslöschen wird. Zeichen der Zeit kann man beobachten, kann man messen, kann man Szenarien an den Pranger stellen. Ich möchte euch aber heute einladen, einmal genau hinzusehen und nicht nur die Nachtigall trapsen zu hören, nur weil Jesus hier das Thema Endzeit und Weltende anspricht. An anderer Stelle sagt Jesus auch pointiert, wenn ihr all das hört und seht, das ist noch nicht das Ende, das wird es immer wieder geben. Das gehört dazu, Kriege und Kriegsgeschrei, aber das ist noch nicht das Ende. Also achtet wirklich aufmerksam, was wirklich das Ende ist. Achtet, was die Zeichen der Zeit zu bedeuten haben. Martin Luther sah im mittelalterlichen Manier das Ende der Welt unmittelbar bevorstehen, gerade in der Zeit, als die Bauernkriege ausbrachen, die Türken den Balkan eroberten. Da hat er geheiratet als das Apfelbäumchen, was er gepflanzt hat, aber wohl wissend, ich muss es ja mit der Frau nur 3 Jahre aushalten, höchstens. Und dann hat er sich so geäußert, auch in diese Richtung. Und das hat die evangelische Kirche in ihrem Selbstbewusstsein geprägt. Das Ende ist nahe. Gut, das hat auch nicht lange gedauert. Dann kam der 30-jährige Krieg und dann, als der durch war, kamen noch Pestepidemien. Und dann war das schon so, wie Paul Gerhardt dann in seinen Liedern beschrieben hat, dass irdische Jammertal, wo der Tod eigentlich die Erlösung ist, dass der Mensch herausfindet und endlich frei wird von dieser bösen Welt, von der man nicht viel mehr erwarten kann. In diesem Selbstbewusstsein verharrte die evangelische Kirche bis zur Aufklärung, die dann wiederum diese überkommene mittelalterliche Weltsicht als völlig weltfremd und verstaubt wegfegte und damit auch den Glauben an Gott mit weggefegt hat. Es gab aber zuvor Menschen, die waren geistlich wach. Die waren auch in der Lage, die Augen aufzumachen, die Zeichen der Zeit aufmerksam zu deuten und auch nicht nur so einfach so plakativ über diese Texte Jesu hinwegzulesen. 100 Jahre vor der Französischen Revolution und der Aufklärung erlebte der sächsische Oberhofprediger Philipp Jakob Spener am barocken Hof des Vaters von August dem Starken, später als Propst am luxusverwöhnten barocken Hof des ersten preußischen Königs, dass Luthers Einschätzung vom nahen Weltende eigentlich nicht so richtig mit seiner Wirklichkeitsbeobachtung mehr zusammenpasst. In der barocken Aufbruchsstimmung, da stimmt irgendwas nicht. Es herrscht Aufbau, Aufbruchsstimmung. Ungeahnter Reichtum entfaltet sich an den barocken Höfen. Und die lutherische Kirche spricht weiter vom irdischen Jammertal, legte betend die Hände in den Schoß und wartete auf das Weltende. Während die katholische Kirche die Weltmeere bereiste, Missionsstationen, Universitäten, karitative Einrichtungen errichtete und ungeahnt expandierte. Spener sah die Zeichen der Zeit um sich herum, keineswegs auf Weltuntergang eingestellt. Und anhand von biblischen Kriterien folgerte er: Wir sind gar nicht am Weltende, sondern dürfen noch mal auf künftig bessere Zeiten hoffen. Wir dürfen ihnen entgegengehen. Und es entstand mit ihm eine kirchliche Erneuerungsbewegung, die erstmals in der evangelischen Kirche zur Mission aufbrach, Waisenhäuser, Krankenhäuser gründete, Bibelanstalten zur Verbreitung des Wortes Gottes in vielen Sprachen. Man spricht heute in der Kirchengeschichte von der sogenannten Zweiten Reformation, die ihre Wirkungen bis in die Freikirchen und kirchlichen Erneuerungsbewegungen unserer Tage entfaltet hat. Spener aber wurde in seiner Zeit von seiner lutherischen Kirche als Utopist, als Irrlehrer und Ketzer beschimpft. Anhänger von ihm wie Zinzendorf-Franke, Hochmann von Hochenau wurden vertrieben und eingesperrt. Er aber blieb unbeirrt. Macht doch die Augen auf und seht die Zeichen der Zeit. Hier geht nirgendwo die Welt unter. Wir haben eine andere Aufgabe als abwarten und nichts tun. Die Hoffnung künftig besserer Zeiten war bei ihm aktives Warten, dass der Veränderung Gottes entgegengeht. Wenn ihr das alles seht, sagt Jesus, so wisst, das Ende der Zeit ist nah. Wenn ihr das alles aber nicht seht, so heißt die Konsequenz, dann ist die Zeit auch nicht da. Also die Zeichen der Zeit erkennen ist ein kreativer, ein hochwachsamer Prozess und kein stupides Panikmachen, Hilfe, die Welt geht unter. Die Zeichen der Zeit erkennen, dazu gehört also auch wahrzunehmen, was um uns herum passiert. So wie Spener damals den barocken Aufbruch beobachtete und sich fragte, was hat das jetzt geistlich zu bedeuten? Aufzubrechen. Aufzubrechen, aber nicht einfach materiell, sondern geistlich im Auftrag des Reiches Gottes. Und für uns gehört auch dazu wahrzunehmen, dass die Umweltzerstörung zwar schon seit langem ein Thema ist, was auch die Kirche immer wieder bewegt und auch thematisiert, aber jetzt davon die Jugend ergriffen wird, sich Sorgen um ihre Ressourcen der Zukunft macht. Wie ist das geistlich zu deuten? Zu den Zeichen der Zeit gehört auch der doppelte Heimatverlust der Menschen im Osten Deutschlands. Die vertraute DDR-Umgebung mit allem, was auch nicht schlecht war, war auf einmal dahin und weg, auch wenn man es so gewollt hatte, aber es war eine Verlusterfahrung. Und 20 Jahre später kam mit der Globalisierung die Entdeckung, auch unser neues Deutschland zerrinnt uns unter den Fingern und wird überfremdet. Menschen, die nur auf dieses Leben setzen und für die der irdische Horizont der einzige ist, reagieren auf das Zerrinnen der Natur oder der Heimat mit einem Ernst und einer Panik, mit der man das letzte Stück Eisscholle verteidigt, die einem noch bleibt. Als Christen sind wir Wartende, die das Zeitgeschehen beobachten und geistlich deuten, aber bewusst jetzt und hier leben, auch Verantwortung übernehmen. das aber mit einem anderen Horizont, der weiter ist als dieses irdische Leben, der nicht nur auf die Ressourcen sieht und was ich mir zum Leben wünsche und brauche. Nein, unser Lebenshorizont ist eine Beziehung. Ich lebe, weil Gott mich geschaffen hat zu seinem Gegenüber. Und ich lebe in der Erwartung der himmlischen Hochzeit, wo Braut und Bräutigam zusammenkommen, Gott und seine Gemeinde von Jüngerinnen und Jüngern Jesu. Das ist der Rahmen meines Lebens. Und der heißt Advent. Er kommt mir entgegen, ich gehe ihm entgegen. Das gibt meinem Leben Orientierung und Halt und gibt mir wache Sinne, die Zeichen der Zeit zu deuten und eine frohe, eine unverkrampfte Entschlossenheit, mein Apfelbäumchen heute in diese Welt hineinzupflanzen als Zeichen für das kommende Paradies. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.